Herzlich willkommen bei Sitz, Platz, Bleib. Sitz, Platz, Bleib ist die Aufforderung an meine Gäste, Platz zu nehmen auf meinem Podcast-Sofa. Erlebt meine Gäste als Menschen, die genau die gleichen Herausforderungen haben wie du und ich in der Kommunikation Mensch-Hund, Hund-Mensch. Ganz sicher ist aber auch noch der ein oder andere Tipp für das harmonische Leben mit dem Hund dabei, den ihr noch nicht kennt. Susanne, toll, dass du dir Zeit nimmst. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Wir sind ja ein bisschen zeitversetzt. Du lebst in Kanada.
Ja.
Bei dir ist es Mittag jetzt, ne?
Genau.
Und du hast ein T-Shirt an. Ich glaube, bei dir ist es wärmer als bei uns,
ja,
oder?
Ja, also wir bei uns, ne, das ist halt Kanada. Am Anfang, also ich sag mal so, wir haben halt minus 20 Grad im Winter, aber wir haben auch relativ schnell plus 20 Grad im Frühjahr. Also ich glaube vor 2 Wochen hatten wir noch Schnee, da war der letzte so weggeschmolzen und jetzt ist es 20 Grad. Und ich bin heute
cool.
Auch spazieren gewesen und nur am
am Spitzen.
Ja, und die Hunde, also zurzeit kann man auch jeden Tag saugen, weil die Hunde natürlich jetzt umstellen von heftig Winterfell auf, ich habe gar kein Fell mehr, ich möchte nackig sein.
Und okay.
Ja, deswegen, wir haben nicht so diese Mujububu-Wetter, wie man sonst gesagt hat, aber.
Ja, das haben wir gerade. Also von Schnee bis Sonne ist alles drin gerade.
Ja, genau, so Aprilwetter. Genau.
Wie es halt ist, ne? Ich würde dich einmal kurz vorstellen wollen. Ich habe mir ein bisschen was zusammengeschrieben.
Ja, klar.
Und ich schau mal, ob das alles so passt. Du hast als Kind Hunde zum Gassi-Gehen ausgeliehen. Du hattest keinen eigenen und hast denen erklärt, dass sie erzogen werden müssen.
Ja.
Und seit 2018 lebst du mit deiner Familie und deinen 2 Hunden, Mika und Indy, in Kanada und trainierst Teams im Dummy-Sport in deiner Online-Hundeschule Jagdfieber.
Genau, ja.
Ich würde gern vorne nochmal anfangen. Also, Hunde hast du zum Gassi-Gehen ausgeliehen und Hühnern hast du Kunststücke beigebracht. Kannst du mir das erklären?
Ja, also das Ding war, es ging immer noch, also ich wollte immer einen Hund haben. Also ich hatte Tiere, ich hatte Kaninchen, ich hatte Wellensittiche und wahrscheinlich auch, ich weiß, also eine Katze gab es auch, aber ich wollte halt einen Hund. Und meine Eltern hatten immer gesagt, nein, du bist zu klein, du bist zu jung. So das Standardding, ja, das, was ich jetzt meinen Töchtern sage. Und dann gab es immer so zu Weihnachten und zu Ostern und zum Geburtstag war immer, ich möchte einen Hund, ich möchte keine leblosen Geschenke, ich möchte einen Hund haben. So, und habe das aber nicht gekriegt und deswegen hatten wir halt andere Tiere und unter anderem auch Hühner. Und weil ich schon immer diesen Trainerdrang hatte, also jetzt ja mit, sage ich mal, mit Menschen, aber früher vor allem mit Tieren, weil ich denen immer was beibringen wollte, habe ich gedacht, okay, Hühner, ich habe nur euch.
Also dann mussten die herhalten.
Genau, Katze war gleich, also Rudi war damals, also nee, da braucht man gar nicht mehr. Wellensittiche auch nicht so, aber die Hühner, mit denen konnte ich sozusagen, also da konnte man Kekse geben, also Körner und so. Und dann habe ich halt einfach ausprobiert, was die können. Und dann habe ich auch probiert, also dass sie auf dem Arm sitzen oder dass sie halt draufhüpfen und die sind dann geflattert. Und die sind echt lustig gewesen. Die waren so, naja, die hatten halt, wie es früher war, einen kleinen Stall und hatten nicht viel Attraktionen, sag ich mal. Und dann kam ich so rein mit meinen 8, 9 Jahren und sagte so, jetzt lernen wir hier Sitzplatz, Steh und so weiter. Und
okay, also an alle Kinder da draußen, die es hören,
genau.
Bringt den Hühnern alles bei.
Ja, also dementsprechend, und die waren relativ gelehrig, also die waren ganz gut. Aber was ich halt damals nicht bedacht hatte so richtig, dass die halt Krallen haben und so ein Huhn ist ziemlich schwer. Dann irgendwann habe ich gesagt, okay, kein Bock mehr. Und also das war auch nur, ich sag mal, ein paar Monate, wo ich mich mit meinen Hühnern beschäftigt habe, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, ich brauche dann doch Hunde. Und und dann bin ich halt einfach durch die Nachbarschaft gegangen und habe geklingelt bei Leuten. So, wenn ich jetzt so nachdenke, nein, so, wieso? Aber ich habe einen Hund gesehen im Garten und habe dann da geklingelt und habe gesagt, darf ich ihren Hund ausführen?
Und die haben das gemacht, die Menschen?
Das war damals einfach anders, glaube ich. Ich weiß nicht, also wenn jetzt jemand, ich war schon 12 oder 13, irgendwie so in dem Dreh, aber also jetzt nicht mehr 9. Aber ich glaube, wenn jetzt hier jemand klingeln würde und fragen würde, darf ich ihren Hund ausführen? Ich würde sagen, nein, ist doch meiner. Also Campino war der eine, mit dem ich sozusagen immer dann so rumgetüdelt habe, und die waren dann auch mal ganz dankbar, weil ich war wahrscheinlich so nach dem Motto, oh, endlich geht jemand mit dem Hund raus. Und die haben mir dann immer Geschenke gegeben und ich immer so, ach, wieso denn? Ich will doch, ich müsste euch was schenken, weil ich darf den Hund haben. Das ist so im Nachhinein alles eine sehr skurrile Geschichte. Und dem Hund meines Opas habe ich Fahrradfahren beigebracht am Fahrrad, weil ich halt einfach auch mal weiter weg wollte. Und das fand ich ganz spannend, weil der dann, mein Opa, dann irgendwann so nach einem Jahr gesagt hat, ja, und dann bin ich mit ihm Fahrrad gefahren, der kann das schon ganz alleine. Der ist so ein Naturtalent. Und ich so, ja.
Ja, du hast das ja gemacht.
Genau. Ich war dankbar, dass mir da keiner reingequatscht hat in meiner Erziehung von fremden Hunden.
BHV-Hundetrainerin bist du und Verhaltensberaterin. BHV, was bedeutet das?
Das ist Berufsverband für Hundetrainer und Verhaltensberater. Damals habe ich mich für den BHV entschieden, weil ich gerade das so toll fand, dass es dort unterschiedlichste Hundetrainer sind, die dich trainieren, also die dir was beibringen. Und es ist halt nicht so, du gehst jetzt zur Hundeschule X, die jetzt eine Hundetrainerausbildung anbietet, wo du dann, sag ich mal, von einer Person alles lernst oder von 5 Personen, die alle von der Person gelernt haben, sondern wirklich unterschiedlich. Und was ich ganz, ganz toll fand, was viele Teilnehmer schwierig fanden, was ich aber, also das Beste eigentlich der ganzen Geschichte fand, war, dass dir eigentlich jeder mal was anderes erzählt hat.
Ja, das ist ja häufig so im Hundesport.
Genau, und das ist halt so, man kann halt nicht, man sollte nicht einer Sache nachrennen, so nach dem, der erzählt jetzt die Wahrheit und so, sondern man sollte seine eigene Wahrheit finden, aber das ist anstrengend.
Das ist halt. Und das ist ein Weg.
Genau, und das kann man nicht mal einfach so, sondern das dauert halt seine Zeit. Und ich habe damals mir 3 Jahre genommen, weil ich habe das nebenberuflich gemacht. Und damals war das, glaube ich, auch noch mehr. Ich glaube, ich habe noch 500 Praxisstunden in Hundeschulen gesammelt. Wahnsinn. Aber das war super. Also ja, es war viel Geld und ja, es war viel Zeit und überhaupt, aber das war die Zeit, wo ich am meisten gelernt hatte. Und ich habe sozusagen 1 Jahr die Theorie gemacht. Da war man dann jeden Monat einmal in Potsdam, war ganz praktisch, weil ich komme ja aus Potsdam und da konnte ich bei meinen Eltern wohnen.
Perfekt.
Günstiger. Und dann hat man da die Theorie gemacht, immer 1 Woche. Und dann habe ich 2 Jahre die Praxis gemacht und dann am Ende gab es ja die Prüfung. Und das war wirklich toll. Also im Endeffekt benutze gar nichts, sage ich mal, von dem, was ich da gelernt habe, so jetzt, was ich jetzt hier mache. Also weil ich bin ja sehr spezialisiert auf das Dummy-Training. Aber man kann es Dummy-Training ja nicht als einzelnen Bereich betrachten, sondern man muss ja, es gibt immer Sachen, wo man sagt, okay, wie passt das denn jetzt mit der Basis zusammen? Wie ist denn überhaupt eure Beziehung und so weiter? Und das, ja, diese ganze anderen Geschichten mit Aggression und mit Beuteverhalten und mit Jagen und was weiß ich und alles.
Und das Lernverhalten ist ja auch, also die Theorie des Lernverhaltens ist ja auch wichtig in der Dummy-Arbeit.
Ja, ne? Genau. Das fand ich auch immer ganz spannend, wo ich gesagt habe, ach, so heißt das, was ich immer mache. Also wenn man das nicht hört, ist doch gar logisch, dass man das so macht, aber dann, ach, das ist Verhaltenskette. Ah, okay, ja, gut, backward changing, gut.
Ja, okay, okay. Aber du musstest trotzdem was studieren. Also ja. Du hast Umweltwissenschaften studiert und hast dein Diplom gemacht. Wie passt das jetzt zusammen? Oder passt es einfach gar nicht zusammen und du warst ganz verrückt und hast jetzt dein Hobby zum Beruf gemacht?
Ja. Also ich weiß, also... Ich habe manche Entscheidungen in meinem Leben manchmal einfach so, also ich bin ein sehr durchdachter, also ich denke viel und strukturiere viel und dann irgendwann entscheide ich irgendwas ganz anderes. Gut. Also ich bin auch sehr spontan und das Ding war damals, ich war ein bisschen eingeschnappt.
Aha.
mein Leben strukturiert. Nein, ich wollte damals zur Polizei nach dem Abitur. Also ich wollte Polizistin werden. Und habe dann, da gibt's ja so ein Bewerbungsform, also da musst du richtig hin und da musst du Sport machen. Also ich war nie so fit in meinem Leben wie zu dieser Zeit, weil ich mich darauf vorbereitet habe. Und ich wollte zum BKA und bin da durch den Deutschtest gefallen.
Ach.
So, Mathe und Sport und das alles war tutti, aber Deutsch, ich habe ein Diktat irgendwie 3 Fehler gehabt oder so, die zu viel waren. Und dann haben sie gesagt, kommen Sie einfach nächstes Jahr wieder, es ist immer das gleiche Diktat.
An dieser Stelle brach leider die Internetverbindung ab. Susanne war total überrascht, dass sie plötzlich einen Studienplatz bekam. Wie es weitergeht, erfahrt ihr jetzt.
Und hat geklappt.
Oh.
Und dann war ich so, oh, was wollte ich jetzt hier studieren? Ach so, Umweltwissenschaften, ja. mal gucken, das klingt ganz gut. Wo ist denn das? In Lüneburg? Naja, ist ja nicht so weit weg. Na, fangen wir mal an.
Ja.
So habe ich da angefangen. Und das Studium der Umweltwissenschaften war halt in der Hinsicht für mich ganz spannend, weil ich war ein typisches Mädchen, was das angeht. Ich wollte was mit Biologie machen. Ich hatte auch Biologie-Leistungskurse. Umweltwissenschaften ist halt erstmal zum Beispiel dieser Umweltbereich drin, aber es waren halt alle Naturwissenschaften damit dabei und zusätzlich auch Umweltrecht und Umweltkommunikation und Umweltmanagement. Das heißt, man hatte sozusagen so das gesamte Paket, so dass man nicht nur ein Biologe ist oder nur im Labor steht als Chemiker, sondern ja auch im Büro arbeiten kann sozusagen oder eben auch in größeren Konzernen arbeiten kann. Mhm. Für mich war ja schon immer das Ding, dass ich einen Hund haben wollte und dann immer überlegt habe, du kannst nicht nur im Labor arbeiten, weil dann kannst du keinen Hund haben.
Das funktioniert nicht, ja. Ich darf ja glücklicherweise meine Hunde mit ins Büro nehmen.
Ja.
Das ist ein großer Luxus, aber ja, sonst hätte ich, glaube ich, auch keine Hunde. Also das wird gar nicht gehen.
Ja, ich hatte die dann auch mit im Büro. Also ich habe ja noch was, ich habe ja dann Datenmanagement gemacht. Mhm. Und da durfte ich beide mitnehmen. Da hatte ich meinen Chef dann auch gesagt, ja, ich würde gerne einen Hund haben. Darf ich ihn mitbringen? Bitte, bitte. Und er so, ja, okay. So,
genau so war es bei mir auch. Okay. Ja. Ja. Du hast Rettungshundearbeit gemacht und machst jetzt Dummy-Sport. Wie kam es dazu? Und du hast zwei Toller. Vielleicht magst du uns da ein bisschen den Dreh erzählen, wie du von der Rettungshundearbeit zum Dummy-Sport gekommen bist und was ein Toller ist und was das Tolle an einem Toller ist.
Oh. Dann brauche ich jetzt mehr Zeit. Ich habe da schon so viel.
Du hast 5 Minuten.
Oh Gott, nein. Also während ich studiert habe, war man ja, man hat ja kein Geld und hat aber Zeit. So. Mhm. Und das heißt, Hundeschulen, also ich habe ja einen Hund dann gehabt, den Baiko. Das war ein Kelpie und mit dem wollte ich unbedingt was machen. Und also in mir, also ich aufgestaute Trainingsenergie von 22 Jahren.
Wurde oh je. Auch.
Und ich musste was machen. Ich wollte jeden Tag 10 Stunden trainieren sozusagen. Mhm. Mit einem Hund. Zum Glück hatte ich Baiko, der war, der hat alles gemacht.
Der war leidensfähig.
Genau, der war, egal was du mit mir machst, mach was. Und genau, und dann habe ich halt sozusagen, okay, Hundeschuhen und so weiter. Und die waren alle so, wo ich sagte, ja, das kann ich mir nicht leisten. Das kann ich nicht hin und her. Und dann wollte ich auch nicht so dieses Stupide auf dem Platz rumlaufen. Das war alles nichts für mich. Und dann gab es in Lüneburg die Rettungshundestaffel. Und dann habe ich gesagt, Mann, Leben retten mit Hunden. Ja, ich bin dabei. Und ja, dann bin ich da hingekommen sozusagen. Und dann hat sich das, also Baiko war der geborene Rettungshund. Der musste nur noch in Form gegossen werden.
Toll.
Also wir haben 2-3 Jahre, glaube ich, gebraucht bis zur Prüfung, aber im Endeffekt konnte, also ich sage mal so, Baiko war immer der Typ, okay, ich weiß jetzt, was ich machen soll und jetzt kein Bock mehr. Also, er hat dann was anderes gemacht, ja. Also, er hat immer gearbeitet, aber zum Beispiel ist er dann in den Wald gerannt, hat alle Helfer einmal abgesucht und kam dann raus und hat mich angepöbelt. Also, ich weiß, wo sie sind, jetzt kannst du suchen gehen. Solche Geschichten. Und deswegen, er war ein wahnsinniger Trainer, weil er war, also der Hund, also Baiko, weil er war wahnsinnig schnell und hat mir immer eine Sekunde danach, nach meinem Fehlverhalten, sofort gesagt, was ich falsch gemacht habe, indem er einfach irgendwas anderes gemacht hat. Also er war wahnsinnig schnell, also Kelpie halt. Kelpie ist, ich habe den mir auch nicht als Kelpie gekauft, sondern als Mischling damals aus der Zeitung. Also ich habe in der Zeitung einen Mischling gesucht, weil ich war ja Student und habe gesagt, ich muss ja noch ein bisschen studieren, der muss zu Hause bleiben, also kann ich keinen Welpen holen. Also holst du dir so einen 3 Jahre alten Labrador-Mischling. Das war mein Ziel, das stand in der Zeitung, 3 Jahre alter Labrador-Mischling. Ich habe dann einen 1,5 Jahre alten Kelpie reinrassig bekommen. Glaube ich, fast 10 Jahre lang gemacht.
Wart ihr auch im Echteinsatz? Habt ihr wirklich vermisste Menschen gesucht?
Ja, also Baiko Baiko hat auch einmal gefunden, aber das war so ein bisschen skurril, weil das war so eine, also wir hatten, ich war in 2 Staffeln und in der ersten Staffel, also in der 2. Staffel gab es dann auch Mantrailer und dann hat der Mantrailer sozusagen den Weg herausgearbeitet und ist dann aber an einem Feld angekommen und hat gesagt, okay, ja, wir können hier auch noch weitermachen, aber würde jetzt länger dauern, schick doch mal den Flächensuchhund durch. Und da habe ich Baiko dann reingeschickt und die hatten wir dann gefunden. Das war auch alles sehr aufregend und und wir hatten auch, also ich zum Glück nicht, aber
was passiert bei dir?
Wir haben hier Covid, deswegen sind beide Töchter zu Hause und deswegen haben wir gerade, also falls ihr Geräuschkulisse von Kindern hört, die sind alle da. Was wollte ich sagen? Rettungshunde, Einsatz. Ach so, wir hatten auch schon mal, dass ein anderes Team neben uns, was im Nebengebiet sozusagen die Fläche hatte, hat dann einen Todfund gehabt und da war ich dann auch sehr dankbar, dass wir den nicht hatten.
Oh ja.
Sind dann halt auch so in Momente, da denkt man nicht dran, wenn man den Hund ausbildet, aber es ist halt ernst. Es ist halt kein Spaß in der Hinsicht. Und deswegen ist das schon...
Entschuldige mal ganz kurz, ich muss einmal meinen Hund maßregeln hinter mir.
Du bist das, okay. Kratzt sie da zusammen.
Der darf nämlich ausnahmsweise hier in unserem Gästezimmer mit sein, auf dem Bett, wenn man es gerade da so sieht. Macht da gerade so Quatsch.
Hat er sich sein Bett gemacht?
Ja, genau. Ja. Er hat da ein bisschen rumgewühlt. Genau. Gut, Rettungshundearbeit und dann jetzt der Dummy-Sport und die Toller. Komme da irgendwie hin.
Genau, ich hatte halt ein Kelpie und das heißt, und ich war Student, das heißt, ich hatte sehr, sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, die Rettungshundearbeit mit zweimal in der Woche 4-5 Stunden im Wald stehen,
wow,
am Wochenende Theorie machen und zur Weiterbildung gehen, hat mir noch nicht gereicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich brauche noch einen anderen Sport und dann bin ich auf Fährten gekommen. Also nicht das, was ich jetzt mache, Schweißfährten, sondern das, was man hier, na, diese nicht Begleitung, also schutzdienstmäßig Fährten, so mit Trittsiegeln und so. Und das war dann aber nicht so unser Ding. Und dann hat eine Freundin aus der Rettungshundearbeit, die hatte einen Toller. Und die hat mit ihren Hunden Dummy-Training gemacht. Und da bin ich dann so, was machst du eigentlich noch so parallel? Ist dir auch so langweilig wie mir? Und ja, ich habe auch noch studiert zwischendurch. Nicht so viel, aber...
Naja, du hast es ja auch zu Ende gebracht, erfolgreich.
Genau. Und war auch ein halbes Jahr in Chile, aber... Das ist eine andere Geschichte. Ja, ich habe viel schon.
Ich muss die Sendung heute splitten in zwei, weil wir so viel zu bereden haben.
So viele Möglichkeiten. Ja, da habe ich auch Hunde kennengelernt, aber das ist ein anderes Thema. Dann wollte ich, also ein Curly und ein Chassis ist gleich rausgefallen, einfach von, wollte ich nicht so. Der Flat war mir ein bisschen zu groß. Dann war sozusagen noch der Golden, der Labby und der Toller übrig und dann der Golden, ich weiß gar nicht warum, achso, weil ich wollte auf jeden Fall einen Rüden, da habe ich gesagt, okay, der Golden-Rüden ist mir zu groß. Also ich war so richtig, ja, richtig sehr strukturiert und sehr, wie ich jetzt immer alle verurteile, die sagen, dass der Toller ein kleiner Golden ist, weil er so schön klein und niedlich ist, genauso war ich auch. Nein, aber dann hatte ich sozusagen Labby und Toller noch in der Auswahl und dann hatte ich eigentlich mich für einen Labby entschieden, weil ich gedacht habe, warum so einen Stress machen? Alle sagen, du sollst auf keinen Fall einen Toller holen. Toller sind nur nervig und anstrengend und mit denen gewinnst du keinen Blumentopf. Du bist ehrgeizig, du willst gewinnen und so. Und also das habe ich mir nicht gesagt, das wurde mir gesagt. Und und dann habe ich gesagt, okay, dann wird es ein Labby. Dann habe ich mir auch Züchter schon rausgesucht und bin natürlich auch auf Working-Tests gegangen, um Hunde mir anzugucken, von denen ich dann die Nachzucht haben möchte. Also
du warst super vorbereitet.
Ich war sowas von vorbereitet. Und dann gab es ein Klickerseminar oder irgendwie sowas, auch rettungshundemäßig, so ein Klickerseminar. Mhm. Und da war auch ein Toller. Und dann war die Aufgabe, bring dem Hund bei, die Tür war zu. Dann war die Aufgabe, bring dem Hund bei, zu einer Pylone zu rennen, ich glaube, drumherum zu rennen und wiederzukommen oder sie anzustupsen oder so, irgendwie sowas. Und der Hund, sie hat den Hund zweimal geschickt, dann hat er das schon verstanden und dann hat er gesagt, so, und jetzt wäre ich kreativ. Und dann ist er hingerannt, hat die Pylone genommen und hat Kreise um sie gedreht.
Ach.
Sehe ich einen Keks gefreut. Süß. Und sie immer so, Mist. Und da habe ich gesagt, okay, tut mir leid, es wird kein Labby, es wird ein Toller. Es ist eindeutig, das ist...
Das war dein Hund.
Ja, das war mein Hund. Also nicht jetzt der spezifische, aber ich habe gesagt, ich brauche einen Toller. Das ist einfach das, was ich will, was ich kann, was ich brauche. Und da war dann der Funke sozusagen übergesprungen. Ja, und dann habe ich über die gleiche Freundin, die mich zur Dummyarbeit gebracht habe, habe ich dann den Züchter in Schweden kennengelernt oder die Züchterin für Mika. Mhm. Und dann war das, dann habe ich Mika bekommen und Indy ist ja der Sohn von Mika. Der ist eine sehr lustige Kombination, weil die Mutter ist eine Kanadierin, die wurde importiert von einer Finnin. Gezüchtet wurde Indy aber von einer Norwegerin, die dann Mika als Schweden in Deutschland hat decken lassen.
Okay, ich bin raus.
Deutschland, Finnland, Norwegen, Schweden, Kanada. 5 Länder waren an diesem Wurf beteiligt.
Ja, ich finde es ganz spannend, dass du jetzt in Kanada lebst.
Ja, und jetzt kenne ich auch die Züchterin, die die Mutter gezüchtet hat. Mit der bin ich befreundet. Also das ist alles sehr, sehr lustig.
Sollte so sein.
Ja, wie die Welt sich so verhält, ist ganz spannend.
Du hast einen Jagdschein, richtig?
Ja, ich habe auch einen Jagdschein. Das hört sich so an, als wenn ich so viel gemacht hätte in meinem Leben. Ja. Wenn das mal einer so zusammenfasst.
Theoretisch müsstest du fürchterlich alt sein, bist du aber gar nicht.
So um die 50.
Du hast einfach viel gemacht. Also Jagdschein, ich gehe mal davon aus, du bist durch die Hunde zum Jagdschein gekommen.
Ja, naja, vor allem durch die Hundeschule. Also ich selber wollte nie zur Jagd und ich gehe auch nicht zur Jagd und ich habe auch keine Waffen und sowas alles. Das Ding ist, in Deutschland ist es so, wenn du Hunde ausbilden möchtest an Wild, also wenn du anderen beibringen möchtest, zum Beispiel auf Jagdprüfungen zu gehen, musst du ja Wild verwenden.
Auch an dieser Stelle ist die Tonspur leider einmal unterbrochen. Susanne und ich sprachen über den Jagdschein und darüber, dass wir beide den Jagdschein in einem Crashkurs gemacht haben. Das bedeutet nicht wie der normale Kurs über ein Dreivierteljahr, dreimal die Woche Unterricht, sondern komprimiert in 3 bis 4 Wochen jeden Tag 10 bis 12 Stunden lernen. Ihre Erfahrungen hört ihr jetzt.
Eine Woche war Schießen. Also ich habe nur eine Woche Zeit gehabt, Schießen zu lernen. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher geschossen. Dann mit Schrot und auf Schwein. Und ich so, oh mein Gott, warum mache ich das hier? Aber nein, du hast es bezahlt, das machst du jetzt. Das ziehst du durch. Mein Mann hat auf meine Tochter aufgepasst. Die war, glaube ich, 2 in der Zeit oder so. Und der hat die ganze Zeit mit meinen Eltern, haben sie sich da abgewechselt, Kind hin und her. Und es war, das muss man ja auch sagen, ich habe sehr viel Support über meine Familie, sodass ich das halt auch machen konnte. Und und dann habe ich das gemacht, den Jagdschein, habe dann auch bestanden. Ich habe auch Lücke gelernt, das war sehr lustig. Da gibt es ja diese Fächer. Also man muss ja hier Waffenkunde ich habe es mal Blumen genannt, also Pflanzen und so weiter.
Ja, das war das Fach, was ich gar nicht konnte übrigens.
Da bin ich auch, oh mein Gott, da hat er mich gefragt, was für Blumen oder ich weiß nicht mehr, was für Pflanzen wachsen unter Buchen? Moos? Keine Ahnung. Ja, aber da laufen sie doch jeden Tag durch. Ist es mir doch egal. Ja, aber diese Pflanzen. Und dann Tiere, also da muss man dann ja die ganzen Tierarten und wann sie wo und wem, mit wem und wann sie was wollen und wann sie was nicht wollen und wann man was darf und diese ganzen Zeiten und das alles gelernt. Und dann gibt es ja auch noch Hundewesen. Und Hundewesen habe ich völlig ausgeklammert.
Ja, willkommen im Club.
Ich habe gehofft, es wird nicht so schlimm. Es wird schon. Eine 4 kriege ich. Und wenn, es ist ja auch trotzdem sehr spezifische Fragen. Ich wusste dann zum Beispiel auch nicht mehr, was ein Schweißriemen ist. Mir fiel das Wort Schweißriemen nicht ein. Ich war so, eine lange Leine, so eine Schleppleine. Ich so, nein, keine Schleppleine. So, und dann waren das auch so fiese Richter. Also eine Richter nennt man das nicht, sondern Prüfer. Die waren nicht fies, aber die waren halt schon so, weil nach dem Motto, naja, hier die 6 Wochen, Leute, ja.
Ja.
Wollen wir mal so richtig, ja. Hier kein richtig, nicht normalerweise geht ein Jagdschein ja ein Jahr lang und dann geht man ins Revier und so weiter. Das hatten wir alles in zack, 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 zack. Und und dementsprechend kam es mir zumindest so vor, als wenn die uns wirklich gebraten haben. Und aber der Hundewesen-Mensch, der fand das ganz lustig, weil der gemerkt hat, dass endlich mal jemand kommt, glaube ich, der ein bisschen Ahnung von Hunden hatte. Und dann kam der mit Fragen um die Ecke und ich so, okay, jetzt muss ich hier noch über meine Rassekunde, okay, welche Deckel und so weiter. Also erzählen konnte ich schon immer.
Du bist kreativ.
Genau, man muss mich stoppen. Und dann habe ich gesagt, ja, man macht man hier und da und dann die bauen. Dann muss man aufpassen, dass man von oben buddeln. Dann habe ich was von Schächten gehört und dass da welche stecken geblieben sind. Dann muss man dann so ein bisschen so nach dem Motto auf Tränendrüse, muss man mit seinem Hund aufpassen, dass der da nicht hängen bleibt. Und die sollen laut sein, damit sie unten bellen können, damit man weiß, wo sie sind. Und da kann man... Nee, aber Schweißriemen ist mir nicht eingefallen. Da habe ich mich so geärgert danach.
Ja, ich hatte das mit der Erpellocke. Die hatten noch so eine Figur, also so eine Ente da. Und ja, die haben da immer gezeigt, was ist das da hinten? Und ich, keine Ahnung, ich wusste nicht, was sie wollten.
Eine Feder.
Ja, ich habe das auch im Crashkurs gemacht.
Ja.
Und es gibt doch Freunde davon und auch deutliche Nicht-Freunde davon.
Ja, genau. Also es ist halt... Ja. Wofür man es braucht, sag ich mal. Und auch, wie man die Zeit hat. Und ich finde es halt einfach schön, dass es verschiedene Varianten gibt, damit man das Passende für sich aussuchen kann.
Ja, genau. Und so geht's mir auch.
Dementsprechend. Und das mit dem Schießen, ich bin so froh, dass ich das nicht so lange machen musste. Ich hatte so eine blaue Schulter. Ey, das war...
Oh je.
Ja, du musst es nur richtig anpressen. Ich so, ja. Oh.
Das klappt bei mir inzwischen immer noch nicht. Also ich gehe auch nicht so häufig schießen, also auf dem Schießstand gerne mal. Aber ich habe immer noch die ersten 2 Male blaue Schultern. Also vor der Saison, wenn es dann wieder losgeht.
Ja, da muss man irgendwie. Und ich bin, wenn, ich würde gern mal mit auf eine Jagd, auch gerade hier, weil hier jagt man ja ganz anders und beziehungsweise ist es auch, also ich war hier noch auf keiner Jagd, weil schöner, also wir haben ja seit anderthalb Jahren Covid und so. Anderthalb Jahre gar nicht, ein Jahr, glaube ich, ist es jetzt.
Nein, ein Jahr.
Ja. Und es fing gerade an, dass ich Leute kennengelernt habe, dass ich so nach dem Motto mal da trainieren, mal da mittrainieren, mal so ein bisschen rauskommen. Und das wurde ja alles dadurch auch so ein bisschen zerschossen. Und deswegen sitzt man zu Hause und arbeitet.
Und macht Podcast-Gespräche.
Genau. Das ist der schöne Part.
Ja, wirklich. Ich freue mich auch sehr. Sag mal, was nimmst du mit auf deine Spaziergänge mit den Hunden? Was hast du immer dabei?
Eine Pfeife. Und das ist etwas, ohne Leine, obwohl die vergesse ich manchmal auch. Aber das ist nicht so schlimm, weil Fußarbeit ist ja mein Steckenpferd und da, das ist kein Ding, da können die auch so. Aber Pfeife ist sehr, sehr wichtig.
Ja. Wir hatten es in den letzten, mit meinen letzten Gästen immer mit den Kotbeuteln. Das war auch ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, braucht man die in Kanada?
Ist das, sehr. Auch im Wald und so. Also wird sehr, also ja. Das ist auch gefühlt mehr als in Deutschland noch. Also auch von den Hunden, also man fühlt sich auch als Hundeführer schlecht, wenn man es nicht einsammelt, weil alle anderen einsammeln. Das ist ein bisschen gruppendruckmäßig. Und in Deutschland ist es ja mehr so, gefühlt war es immer so nach dem Motto, wenn ich im Dorf meiner Eltern irgendwas eingesammelt habe, alle so, du fährst das an?
Ja, es ist, manchmal beobachte ich das so, dass die Menschen dann so gucken, hat es jemand gesehen? Ach, und dann schnell weitergehen.
Ja, genau.
Das ist es. Was ärgert dich aus Spaziergängen? Gibt es irgendwas, was dich richtig ärgern kann?
Wenn mich Menschen anschreien.
Warum schreien dich Menschen an?
Nein, also das ist mir ehrlich gesagt auch hier noch nicht so passiert. Also ich sag mal so, dadurch, dass ich jetzt hier bin, bin ich wesentlich entspannter, was Hundebegegnungen angeht und was diese ganze Spaziergänge, weil ich jetzt einfach mehrere Kulturen kenne, wie die damit umgehen. Und man immer, also dadurch merkt man immer, dass man oft Vorurteile hat mit dem, wenn einer anbrüllt, sage ich mal. Warum brüllt der einen jetzt an? Ja, warum brüllt der, ich soll meinen Hund anleinen zum Beispiel oder so? Also was ich damit meine ist, das war diese eine Begegnung, das war sehr unangenehm. Wir hatten unsere Hunde an der Leine, er hatte seine Hunde frei und wir haben gesagt, können Sie bitte Ihren Hund anleinen, weil unsere sind nicht verträglich. Die waren verträglich, aber wir wollten halt keinen Kontakt. Woraufhin er uns dann angepöbelt hat, warum wir dort spazieren gehen, wenn wir doch Hunde hätten, die nicht verträglich sind.
Ja, danke auch, ne?
Und das sind dann so, und das ist halt dann auch immer, also, und das meine ich mit Anschreien, das sind meistens Menschen, der konnte seinen Hund nicht zurückrufen. Das war das Problem. Dem war es wahnsinnig peinlich. Vielleicht, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht sagen, weil er ein Mann war, aber man hat einfach gemerkt, ihm war es wahnsinnig peinlich, dass wir zwei Frauen 8 Hunde unter Kontrolle hatten und er seinen einen eben nicht und dass dieser eine dann in unsere Gruppe reingerannt ist. Und deswegen hat er dann angefangen rumzupöbeln und uns sozusagen zu beschimpfen. Und das meine ich so mit drüber nachdenken. Also in dem Moment dachte ich einfach nur, was ist das für ein nicht so netter Mensch. Im Nachhinein ist es einfach so, ja, sie können es halt vielleicht manchmal nicht. Oder denen ist es peinlich oder was weiß ich, keine Ahnung.
Ich gehe ja auch mit 2 Rüden, die haben jeder 30 Kilo, also mit 60 Kilo an der Leine hier spazieren. Und dank deines Fußarbeitskurses, wir kommen da gleich nochmal zu, ist ungefähr 60% meiner Spaziergänge Fußarbeit. Und die sind dann natürlich entweder frei bei Fuß oder an der Leine. Und ich werde dann auch immer hier im Dorf kurz komisch angeguckt, weil das sind halt die Hunde, die nie frei laufen dürfen, was überhaupt nicht stimmt. Also die haben auch ihren Freiraum. Das passiert mir tatsächlich auch mal, na klar. Also wenn ich nicht schnell genug reagiere, dann ist Carlo weg. Trainieren wir seit 6 Jahren, irgendwie wird es nicht. Ja, muss ich vielleicht nochmal dran arbeiten. Ich habe jetzt ja so viele tolle Gespräche in meinem Podcast mit Hundetrainern. Das werden wir nochmal als Aufgabe nehmen. Aber ja, da wird man halt auch mal ein bisschen belehrt. Aber man lernt damit umzugehen, glaube ich. Du hast auf deiner Internetseite geschrieben, dass du Sauerteigbrot backst.
Ja, ich bin sowieso schon immer, also mein Mann ist der Koch hier. Ah. Ich wärme immer auf. Ich kann alles, was der Backofen kann. Kochen ist halt, also ich schaffe es immer, wie ich es so schön sage, etwas innen gefroren, außen schwarz. Das ist so meine Kunst. Ich esse sehr, sehr gerne, aber ich habe keinerlei dieser Enthusiasmus, den ich beim Training habe, habe ich nicht in der Küche. Und wenn ich meinen Mann nicht hätte, würde ich auch nur von Spaghetti und Lasagne und Tiefkühlpizza und alles, was man irgendwie kaufen und in den Ofen stecken kann oder Mikrowelle von mir aus auch, warm machen kann. Aber ich war schon immer das Backen. Also ich liebe halt Kuchen und ich liebe alles, was man irgendwie so Süßkram halt. Ja, ich mag Süßkram. Und ja, deswegen war ich schon immer die, die den Kuchen gebacken hat, sage ich mal, wenn wir Besuch hatten, aber gekocht hat immer Andi. Und ja, und dann fingen wir hier an zu wohnen und dann haben wir gemerkt, wie es halt immer so ist im Ausland. Wir haben ja kein Brot.
Ja, stimmt.
Und dann kann man hier deutsches Brot kaufen, was im Endeffekt Weißbrot ist mit Sirup, damit es braun wird. Und sie nennen es sogar Sauerteigbrot, aber es ist, ich weiß nicht, wo da Sauerteig dran sein soll an diesem Brot, aber es ist halt nicht. Und ja, und deswegen habe ich angefangen, Sauerteig, es ist übrigens super einfach. Man muss auch keinen Sauerteig kaufen oder so. Das, man braucht nur 4 Wochen Zeit und dann hat man einen mega tollen Sauerteig. Das ist ganz, 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 ganz einfach.
Dann musst du uns das Rezept verraten.
Ja, Mehl und Wasser.
Ach Gott, das klingt einfach.
Das ist ganz einfach, Mehl und Wasser in ein Glasbehältnis, Mehl, Wasser rein, 2 Tage stehen lassen. Dann ein Teil davon nehmen, Mehl, Wasser stehen lassen. Ein Teil davon nehmen, Mehl, Wasser stehen. Und irgendwann hat man so einen kleinen Teig, sag ich mal, der immer so Blubber macht. Und dann ist der Sauerteig fertig.
Okay.
Und dann nimmt man das anstatt Hefe oder so. Und ja, ich backe immer 2 Brote pro Woche. Einmal, also ich habe 2 gusseiserne Töpfe und so. Wir haben ja hier einen kanadischen Ofen, das heißt, da passen auch 2 solche Riesendinger rein. Mm. Also das ist sozusagen ein Ofen, der hat 2 Türen und unten passt so, also da würde ein riesengroßer Puter reinpassen. Und dementsprechend passen auch 2 Brote rein. Und ja, und dann haben wir das für die Woche und dann, ja. Weil was hier nun wieder schwierig ist, man kriegt ja kaum Mehl. Also ich muss immer Mehl importieren aus BC, also Vancouver, das ist andere Seite von Kanada, wird mir Mehlsäcke geschickt.
Ach was.
Ich stelle mal 40 Kilo Mehl und weil man das hier nicht, also ja, also im Laden kriegt man halt nur Weizenmehl und Roggenmehl ist halt sehr schwer zu bekommen. Mhm. Und wenn man richtig Geld in die Hand nehmen möchte, kann man auch Dinkelmehl kaufen. Aber das ist eigentlich, ich glaube, das kostet $20 das Kilo. Oh. Das ist, ja, also wenn man sich vorstellt, in Deutschland kostet, glaube ich, so ein Kilo Mehl 1 Euro oder so.
Ja,
ich
weiß maximal.
Ja, und ja, das ist hier halt einfach eine andere, weil es ja auch keiner so benutzt. Mhm. Deswegen machen wir einfach Roggenmehl und ein bisschen Weizen, Vollkorn und dann. Also ich habe auch keine fancy Brote hier, weil man keine, also kriegt man bestimmt auch, aber ich habe jetzt noch nicht den Elan gehabt, mir jetzt Körner und sowas alles zu besorgen. Leberwurst, Gewürzgurken, Brot und ja, das ist so, das ja, genau, Tomatenfisch. Tomatenfisch, wir kaufen immer Rügener Tomatenfisch für, ich glaube, die Dose $4.
Okay. Also,
die ist importiert aus Hamburg. Also,
krass.
Das gönnt man sich dann mal.
Ja, okay, verstehe. Susanne, ich habe eine Entweder-Oder Kategorie und da würde ich dir jetzt 10 Fragen stellen und du sagst, was dir eher liegt.
Okay, habe ich verstanden.
Okay, also fangen wir an. City oder Bauernhof?
Kann ich auch dazwischen sagen?
Nein.
Speckgürtel. Ich bin immer für Speckgürtel. Dann natürlich Bauernhof.
Okay. Barf oder Trockenfutter?
Darf ich dazwischen sagen?
Nee. Das hat Mark Lindhorst schon versucht mit mir in der letzten Folge.
In Deutschland Barf, in Kanada Trockenfutter.
Gibt es in Kanada kein Barf?
Doch, aber es ist viel schwieriger.
Okay, gut. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Der Bachelor oder Germany's Next Topmodel?
Germany's Next Topmodel.
Agility oder Dog Dance?
Dog Dance.
Dusche oder Badewanne?
Dusche.
Urlaub in Dänemark oder in Spanien?
Dänemark.
Mensch, ärger dich nicht oder Monopoly?
Oh, beides schlecht.
Ja.
Mensch, ärger dich nicht.
Okay, Sushi oder Pommes?
Sushi.
Chips oder Schokolade?
Chips.
Dann waren es schon 10 Fragen. Das ging schnell.
Ja, guck mal.
Ja, ich würde gerne noch mal kurz erzählen, wie ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden bin. Das ist nämlich so ungefähr 1,5 Jahre her. Also nee, das muss schon 2 Jahre her sein, also vor Corona, deutlich vor Corona. Da lag ich nämlich in Ägypten am Strand Und wir sind leidenschaftliche Kitesurfer, mein Mann und ich. Und es war kein Wind. Und dann muss man sich ja irgendwie anders beschäftigen. Und was tut man so irgendwie im Internet rumsurfen? Wir kaufen uns dann immer so eine Internetkarte. Und dann habe ich nach Podcasts gesucht, die mir irgendwie gefallen. Und dann bin ich auf deinen gestoßen und habe gedacht, nee, ein Dummy-Podcast. Das ist ja verrückt. Also für die, die mich ja jetzt auch schon so ein bisschen kennen, ich habe nun zwei Labradore und beide sehr Dummy-affin und der zweite kommt ja nun auch aus England und ist eine Field-Trial-Linie, also eine richtige jagdlich gezüchtete Linie und der soll auch mal einen Working-Test laufen, wenn Corona dann irgendwann mal vorbei ist. Und ich lag also so am Strand und dachte, das gibt's ja nicht. Und dann habe ich mir irgendwie 2, 3 Folgen angehört und habe gedacht, boah, das muss ich jetzt weiterhören. Du hast mich also völlig angepiekst da. Dann habe ich dir eine E-Mail geschrieben, dass ich das total toll finde, was du da machst. Und seitdem folge ich dir.
Ja, das ist schön. Das ist, ich war auch ganz irritiert, dass das das noch nicht gab. Ich habe nämlich nicht gegoogelt oder so. Ich fing einfach an. Also ich habe jetzt nicht gedacht, wer macht das schon oder so, weil ich habe gedacht, was kann ich denn? Ich kann das nur. Was kann ich reden? Ich musste mich entscheiden zwischen Blog schreiben und reden. Oh nee.
Ja, reden ist einfacher.
Und das ist aber toll. So ja, einer von der ersten Stunde.
Ich glaube schon, genau.
2 Jahre fast jetzt, ja. April, ja. April 2019 habe ich damit angefangen.
Ja, und ich glaube, wir waren so im Mai oder so da, also direkt nach dem Start. Und dann habe ich bei dir den Fußarbeitskurs gemacht, und zwar den in der kleinen Gruppe mit 8 Teilnehmern. Und also das kann ich jedem empfehlen da draußen, wer an seiner Fußarbeit arbeiten möchte, muss bei Susanne den Fußarbeitskurs machen, weil er wird hinterher auf jeden Fall besser sein als vorher. Das kann ich schon bestätigen. Ja. Nein, das war wirklich toll, weil es mich, also ich hatte halt den Druck, also wir haben ja einmal in der Woche, glaube ich, uns per Zoom, also online getroffen mit allen und wir haben Videos eingeschickt oder wir haben uns alle 10 Tage getroffen, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Wir haben auf jeden Fall Videos machen dürfen müssen und du hast die analysiert und das war so wertvoll, so ein wahnsinnig wertvolles Training und man musste einfach was tun, weil man abgeprüft wurde.
Also Deadline, du musst mir ein Video schicken. Jetzt.
Ja, genau. Da fehlt noch ein Video von dir. Und das haben, glaube ich, auch alle ganz brav gemacht immer, oder?
Ja. Also es war schon, also ich habe ja jetzt auch, der letzte Kurs lief jetzt im Winter und der war mit viel, viel mehr Personen, weil ich einfach auch, also ich lerne ja, wie ich betreuen kann und dadurch werde ich wesentlich effektiver. Und beim letzten Kurs waren es, glaube ich, 110 Personen, die mitgemacht haben. Und da haben aus den Gruppen, ich sag mal, 90 haben auf jeden Fall Videos geschickt oder 95 irgendwie so. Also es gab immer ein paar, die so nicht geschickt haben, aber die meisten haben wirklich mitgemacht und das ist auch einfach so toll, weil ich sehe dann ja auch die Entwicklung und ich muss gar nicht mehr meckern. Ich versuche ja mal ganz nett zu sein, aber wenn ich was sehe, muss ich halt auch sagen, guck mal, da ist dein Knackpunkt, da musst du drauf achten und dich darauf konzentrieren, dass du das jetzt anders machst, weil da, also viele Sachen, sagen wir mal, man kann viele Sachen machen, aber meistens sind es 1, 2 Sachen, die 90% von der ganzen Fußarbeit ausmachen oder auch von Dummy-Training an sich. Und darauf muss man sich dann konzentrieren und dann läuft das einfach. Und das ist das, was mir auch am meisten mit Spaß macht. Also diese Interaktion und die Videoanalysen und dann zu sehen, wie es läuft.
Ja, aber das merkt man auch. Also du brennst dafür und wenn du die Betreuung dann machst, dann bist du so mit Leidenschaft dabei und sagst, guck mal da, und dann wird das Video wirklich nochmal in Schnipsel auseinandergenommen und man denkt, ja, was mache ich da eigentlich? Also wenn man das selber mal sieht, das ist so, so hilfreich. Es ist ja ein bisschen crazy, dass du in Kanada sitzt und deine Schüler ja zum Großteil, glaube ich, in Deutschland, ne? Also oder zu 100% in Deutschland. Aber es klappt super mit der Online-Hundeschule, oder?
Ja, also das hätte ich auch nicht damals erwartet. Ich habe ja damit angefangen, weil 2 Freundinnen von mir gesagt haben, die damals, also ich habe, da war ich sozusagen Offline-Hundetrainer für Dummy-Training und 2 Freundinnen, Kundinnen damals haben dann gesagt in Kanada, du hast jetzt ein halbes Jahr dich eingelebt, kannst du mal bitte wieder Unterricht geben? Aber wie denn? Wie soll das denn gehen online? Ach komm, das machen wir schon. Und so hat das dann angefangen und ich bin auch hin und weg, wie das funktioniert und dass das so klappt und dass es mir auch so viel Spaß macht und dass man die Ergebnisse sieht bei den Teams. Und ja, es ist einfach schön. Auch wenn die Zoom-Calls manchmal ein bisschen länger dauern. Ich habe dann immer so eine Stunde angegeben und einmal haben wir, glaube ich, 3 Stunden gemacht. Das war so, oh mein Gott, ihr seid doch alle schon am Einschlafen. Und dann sieht man so die Teilnehmerzahlen. Nein, es sind immer noch alle da.
Verrückt.
Ist ja der Wahnsinn. Vielleicht schlafen sie alle schon vor Zoom. Aber nee. Also es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und ich hätte es damals auch nicht gedacht, ich wurde ja immer, also ich habe ja damals schon immer die Hundeschule parallel gemacht zu meinem anderen Beruf und alle haben ja immer gesagt, mach doch die Hundeschule ganz, mach doch 100% und ich immer so, das ist nicht so richtig, ich weiß nicht, ob ich das genau so will, will ich eine Standard-Hundeschule und einen Platz und das alles, da hängt ja gleich immer so viel dran und das wollte ich alles nicht. Und ich wusste nicht genau, was ich will. Ich wusste, ich will Hundeschule machen, ich will Dummy-Training machen, aber ich weiß noch nicht genau, wie. Gehen wir mal nach Kanada. Und flups ist da. Das ist, man muss sich nur bewegen und irgendwie kommt dann der Weg dazu. Also man muss immer in Bewegung bleiben und dann wird es.
Dann wird es schon. Und man muss dran glauben.
Ja, man muss Zuversicht haben. Einfach Vertrauen darin, dass sich das schon alles irgendwie zurechtruckeln wird.
Während des Interviews habe ich so sehr gespürt, wie Susanne für die Arbeit mit den Hunden brennt, wie viel Leidenschaft sie da reinsteckt und wie viel Spaß es ihr macht, den Teilnehmern zu helfen. Jetzt wollte ich aber wissen, was das Besondere an der Dummy-Arbeit ist und was sie so daran fasziniert. Hört mal selbst.
Es ist halt so diese Ganzheitlichkeit. Also hört sich jetzt wieder so blöd mit Nachhaltigkeit und bla 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 und so, aber es ist einfach dieses, der ganze Hund wird gefordert und auch gefördert, plus die Kommunikation mit dem Menschen. Also man hat diese Eigenständigkeit, dass der Hund selber nachdenken darf. Mhm. Er wird nicht bestimmt, er wird nicht wie ein Soldat behandelt, der nicht mit der rechten Wimper zucken darf, weil die Prüfungsordnung sagt, er darf nicht zucken, sondern er darf auch selber Entscheidungen treffen, er darf selber nachdenken. Du siehst auch, wie ein Hund es löst, dass das unterschiedlich ist. Die gleiche Aufgabe wird unterschiedlich gelöst und daran sieht man, dass der Hund selber da mitdenken darf. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine sehr gefühlte Sache, dass weil der Mensch genau sagt, was der Hund machen soll, aber am Ende sagt man dem Hund so, und jetzt darfst du alleine. Mhm. Ja? Oder es gibt halt auch so diese Kommunikation mit, also wie kann ich meinem Hund helfen? Ja, also der Hund wird nicht nur reingeschubst und sagt, okay, jetzt sei jetzt selbstständig und mach's alleine, sondern ihm wird auch ermöglicht zu sagen, können wir das zusammen machen? Ich weiß gar nicht. Und das ist einfach alles. Der Hund wird mit der Nase, er darf sich bewegen, er darf rennen, er darf mit mir kommunizieren, er muss denken. Also es ist eine wahnsinnige Auslastung. Und was ich dann immer noch so als Boni, Boni, Boni empfinde, ist etwas, was eben unterschiedlich zur Rettungshundearbeit zum Beispiel war, dass das, was ich mir in der Dummyarbeit aufbaue, kann ich wahnsinnig gut im Alltag verwenden. Ein Hund, der gut im Dummy-Training ist, ist im Alltag meist eine easy-peasy-Nummer. Man kann den Hund irgendwo absetzen, irgendwo ins Sitz pfeifen, irgendwo ablegen. Er kann im Fuß laufen, er kann bei großer Verleitung, bei Ablenkung am Bein bleiben, also im Fuß bleiben. Und also auch wenn da ein Kläffer, also hier ist es ja, also hier werden ja fast alle Hunde nur an der Leine geführt und deswegen sind die alle sehr extrovertiert. Also
das hast du wohl schön ausgedrückt.
Und ich fahre dann halt mit meinen Hunden am Fahrrad an denen vorbei und meine Hunde sagen so, okay, warum redest du so viel? Und sie sind halt ausgelastet, sie sind halt körperlich, kopfmäßig völlig frei und das geht zusammen. Bei der Rettungshundearbeit zum Beispiel war das Problem, in Anführungsstrichen, dass ich Baiko sehr viel Freiheit geben musste, weil er sollte ja dort, also wenn er läuft, ohne mich alle Entscheidungen ganz alleine treffen. Keine Kommunikation mit mir. Er soll es machen. Es hängt an ihm. Mhm. Ich weiß nicht, wo die Person ist. Und dadurch hat er sehr viel Eigenständigkeit gekriegt, was natürlich dann im Alltag wiederum ein bisschen anstrengend ist. Weil man sich dann immer überlegt, okay, wenn ich ihm das jetzt beibringe, dass er zum Beispiel irgendwo sitzen soll oder so, ist das zu viel Einschränkung? Nehme ich ihm zu viel Freiheit, wodurch er dann seinen Job nicht mehr machen kann? Und das war immer schwierig, da musste man immer nachdenken und das war auch damals mit den Ausbildern immer so eine Geschichte, gerade wegen Dummy-Training und so, weil das halt sehr mit Kommunikation mit dem Hundeführer zu tun hat. Und darüber muss man sich halt, wenn man Dummy-Training macht, keine Gedanken machen, sondern es ist beides toll. Sag ich auch mal, wenn die Leute zu mir kommen wegen der Leinführigkeit, wenn ich sage, ja, machst du auch Leinführigkeit? Ich so, nein, ich mache Fußarbeit. Und dann fällt die Leinführigkeit bei ab. dein Hund wird einfach leinführig mit der Zeit, wenn du die Fußarbeit machst. Ja, das glaube ich. Ja, dann nicht. Ja. Tut mir leid.
Also ich kann es hier bestätigen, das ist so.
Ja, und das ist, der Hund muss erst lernen, wo er hin soll, und dann muss man ihm die Freiheit geben, ein bisschen lockerer zu laufen. Aber eben nicht andersrum. Und die meisten Leute fangen halt andersrum, dass sie erst Leinführigkeit wollen und dann den Hund irgendwie in eine Fußposition bringen. Das ist für den Hund aber viel, viel schwieriger. Das ist so das, was ich, also es ist für alle toll. Es ist für den Menschen toll, es ist für den Hund toll, es ist für die Kommunikation super, es ist für den Alltag toll. Es ist auch klasse für meine Mutter, die mit dem Hund geht. Weil der dann ja auch im Alter, sag ich mal, also sie ist jetzt nicht hier, aber wenn andere Leute mit deinem Hund gehen, die Hunde werden umgänglich, die müssen auch lernen, wenn sie auf Working-Tests gehen und so weiter, sie müssen lernen, mit an anderen Hunden vorbeizugehen, dass sie sich rumpöbeln.
Susanne, für diejenigen, die es nicht wissen, erklär uns bitte, was ist ein Working-Test?
Beim Working-Test ist halt die schöne Sache, dass man alle Elemente des Dummy-Trainings trainiert, einzeln und auch zusammen, Kombination und so weiter. Und dann hofft, dass auf einer Prüfung in einem Working-Test, wo dann eine Aufgabe gestellt wird, die halt so gestellt wird, dass der Hund sie so, in diese genauso wie sie da ist, noch nie gearbeitet hat, sie trotzdem lösen kann. Aufgrund des Trainings vorher. Also das ist so ein bisschen wie, ja, wie in der Schule anwenden, Wissen anwenden. Also man lernt eine bestimmte Art von Aufgabe zu lösen und dann kriegt man eine Aufgabe, die ein bisschen anders ist, die man aber mit dem Wissen lösen kann, aber man muss ein bisschen nachdenken.
Was ich ein bisschen schade finde, ich bin da ja auch so reingerutscht irgendwann und für mich war klar, nach dem ersten Working Test, das will ich machen, aber ich habe halt mit Carlo einen Hund, der ist so eine Mischung aus Arbeits- und Showlinie und ich finde halt schade in Deutschland, dass man mit solchen Hunden eigentlich fast nicht mehr antreten kann, wenn man ein bisschen Anspruch hat, so viele Punkte zu bekommen, dass man zumindest besteht.
Das ist schade. Also dann war sozusagen der Style hat dann sozusagen so reingerissen.
Ja, also zum Beispiel habe ich mit Carlo einen Working-Test gemacht und wir haben alle Dummies reingeholt und er hat halt langsamer abgearbeitet als die Raketenarbeitslinien, die es so gibt. Und er hat es aber brav gemacht. So, und trotzdem hatten wir am Ende nicht genug Punkte, um zu bestehen. Und das finde ich schade.
Ja, auf jeden Fall. Und ich gehe da auch nicht ganz d'accord. Also ich finde immer, man muss halt auch schauen, was der Hund macht. Also wenn ein Hund gelangweilt zum Dummy geht, dann da steht und sich das anguckt und dann aufnimmt und dann zurückwackelt, ja. Ja, aber es ist einfach, also ich sag mal so, ich habe ja auch zwei sehr unterschiedliche Hunde, auch wenn die Vater und Sohn sind, aber sie sehen wahnsinnig anders aus, zum Beispiel auch in der Suche. Ja, Mika rennt da wie so ein stylischer, also jeder Richter, der sagt immer, oh, ja, aber ich weiß ganz genau, oh mein Gott, Mika, mach die Nase an. Ja, ich weiß, du siehst gut aus, aber mach die Nase an, stolper nicht nur zufällig drüber, okay, hart ein.
Das habe ich auch schon häufig gesehen jetzt auf Prüfungen, dass die schnellen Hunde nicht immer die besten sind, weil sie halt einfach so schnell sind.
Genau, die Beine sind schneller als die Nase und das Hirn. Und mein anderer Hund ist sehr viel ruhiger in der Suche, aber der steht auch mal. Also er geht in die Suche, nimmt sich einen guten Punkt, steht. Das ist wie, als wenn er dieses ganze Suchengebiet einsaugt und dann geht er bumm, hin und zurück. Und Effizienz und Effektivität sollten mit dabei sein. Und ich finde auch, also dieser Trend war ja, also oder ist ja mal mehr. Das ist immer schneller, immer höher, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Aber mir kam es zumindest, also ich bin jetzt schon wieder 2 Jahre nicht mehr in Deutschland, aber mir kam es schon am Ende so ein bisschen so vor, als wenn man so merkt hat, oh, hupsi, wenn man die Hunde zu schnell macht, werden sie auch zu hektisch und zu gestresst. Mhm. Und da fangen sie an mit Fiepen und mit Startlaut und solche Geschichten. Und gerade der, sag ich mal, gerade bei den Labbies hatte man ja eigentlich das Problem ja nicht. Ja, beim Toller, wenn du dir einen Toller kaufst, das Erste, was dir gesagt wird, ist, der wird übrigens laut.
Oh je.
Ja, also das ist, das Gute ist, ich habe das immer als Vorteil gesehen, weil dann kannst du hinkommen und keiner hat irgendwelche Erwartungen an dich. Ja, du kommst hin und der bringt dir den Dummy bis
verrückt.
Zu dir. Boah, das hast du gut hingekriegt mit einem Toller, das muss man erstmal schaffen. Ja, und deswegen hast du man kann es als negativ sehen, so nach dem Motto, ja, man wird überall gemobbt, weil man einen Toller hat und kommt nicht rein. Also ich habe auch ein Jahr zum Beispiel keinen einzigen Working-Test laufen können, weil ich keinen Platz bekommen habe. Und wo ich natürlich sage, das war toll. Nein, ich habe einfach kein Losglück gehabt. Aber hat man halt auch einfach dadurch die Freiheit zu sagen, ja, ich habe halt einen Toller, ich darf es halt auch anders machen. Und das ist manchmal bei Labby-Leuten auch schwieriger, weil nicht jeder Labby ist ein Labby.
Das stimmt.
Ja? So nach dem Motto, man kauft ihn. Dann wächst er von alleine groß und dann ist er super. kann alles, hört alles, ist eigenständig, kommuniziert und ist super mega, hat eine Nase und trotzdem schnell und alles, sondern hat auch mal Probleme. Und dann ist es halt schnell auch der Hundeführer, weil kann ja nicht am Hund liegen, ist ja ein Labi.
Der kann ja alles.
Und das ist einfach, das ist auch nicht fair gegenüber den Hundeführern, weil die meisten geben sich sehr, sehr viel Mühe und man macht ja nicht mit Absicht was falsch. Also man macht ja nicht sowas, irgendwas, ich mache das jetzt mit dem Hund, damit er bald fiebt.
Nein, das passiert ja dann.
Ja. Nee, und das ist halt die Frage, was man, aber das ist halt richterabhängig. Das ist auch, wenn ich dann auch mal gefragt würde, darf ich das machen beim Richter? Ich so,
fragen.
Weiß ich nicht.
Im Zweifel vorher fragen.
Genau. Manche Richter sagen, also ich habe zum Beispiel auch gehört, also ich zum Beispiel bei meiner Fußarbeit mache ich ja auch so, dass man normal läuft. Ich möchte, dass der Hund keine Signale körperlich kriegt von dir. Also dieses Arm hochziehen und sowas alles. Weil wenn du das in der Prüfung dann mal nicht machen darfst oder kannst oder was weiß ich passiert, dann bist du aufgeschmissen. Und jetzt habe ich aber zum Beispiel von einem anderen gehört, dass der Richter ihr gesagt hat, die Hände gehören in die Tasche. Also genau das, was ich nicht sage, das ist so bei dem Richter. Und das kann einem einfach passieren. Da sage ich dann auch wie bei den Hundeführern, Schnee ist grün, alles ist gut.
Und ja, ich habe mir jetzt gesagt, ich mache einfach einen netten Trainingstag draus und es ist ein neues Gelände, es sind irgendwie nette Menschen drumherum und wir haben Aufgaben, die wir sonst nicht haben und ja, was soll denn passieren? Also es geht ja um nichts.
Genau, genau. Nein, das ist, man muss halt auch immer wieder sehen, es ist ein Hobby. Es ist ein tolles Hobby.
Susanne, ein Hobby. Eine meiner letzten Fragen. Wie sieht der perfekte Sonntag bei dir aus mit Familie und Hunden?
Freier Tag ist erstmal ausschlafen. Kein kotzender Hund.
Okay.
Morgens. Das ist schon mal der ideale Tag, ja, wenn man nicht aufwacht mit Kotzen, sondern mit keinem Wecker, sondern einfach
nur. Kotzen deine Hunde so viel, oder?
Nein, aber wenn dann morgens und immer, wenn man ausschlafen kann. Niemals, wenn man 6 Uhr raus muss, sondern immer, wenn man sagt, komm, heute mal ausschlafen. Und die Kinder sind jetzt langsam so groß, dass wir ihnen sagen können, weckt uns nicht vor 8. Das heißt, die Tür bleibt zu bis 8. Und aber wenn sie kotzen müssen, dann gefühlt zumindest. Und dann ein sehr langes Frühstück. Ich bin ein totaler Frühstücksmensch. Ein Spaziergang. Dann gibt es ein schönes Mittagessen. Und ach so, im Spaziergang dann natürlich, meine Kinder sind total lieb und nett und nehmen sich ihre Puppen mit und spielen auf der Wiese, während ich meinen Mann dazu kriege, mir Dummies zu werfen. Ja. Das ist dann natürlich das und Nonplusultra-Ideal, passiert
immerhin
zweimal im Jahr. Ja, ich hatte solche Momente schon. Und nachmittags sitzen wir dann meist im Garten, weil ich brauche immer ein Stück Garten. Und dann... wie meinte der eine, gab es noch diesen netten Politiker, den ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber ich richte eine Blume hin.
Nee.
Kennst du das noch? Nee? Ich glaube, das war Stoiber. Der hat doch immer sich so versprochen und dann hat er eine Blume hingerichtet. Dann gehe ich mit meiner Frau in den Garten und meine Frau macht es mit einem Gärtner und ich richte eine Blume hin.
Okay.
Irgendwie so. Das war mal ein Spruch von
ihm. Das werden wir nochmal recherchieren.
Genau, wie mit dem Flughafen. In 10 Minuten in Charles de Gaulle, in Flughafen, mit Flugzeug und Zug und München und Bayern und Frankreich. Und ja, das war immer eine lustige Zeit. Also da mache ich immer so ein bisschen Gartenarbeit. Also aber nicht viel. Ich liebe einen kleinen Garten zu haben, wo man ein bisschen Gartenarbeit machen kann, aber sobald es anfängt, anstrengend zu werden, man fertig ist. Also so Rasenmähen, 10 Minuten fertig.
Reicht ja dann vielleicht auch.
Genau. Also so ein bisschen Bewegung und so. Ja. Und dann Kinder sind lieb und alles, dann machen wir meist Movie Night, das heißt, ich mache Pizza und weil ist ja auch backen, Pizzateig. Den muss ich ja auch selber machen, weil der schmeckt dir nicht, der Pizzateig. Und dann gibt's Movie Night und nach der Movie Night für die Kinder, wenn die dann alle im Bett sind, dann sitze ich mit meinem Mann beim schönen Wein noch vorne.
Toll. Klingt total klasse.
Eine Serie auf Netflix. Bridgerton letztens erst. Oh, war das eine schöne Serie. Also alle Frauen der Welt, guckt euch
Bridgerton an. Aber guckt dein Mann das dann mit?
Ah. Ja. Ja. Manche Serien nicht. Also zum Beispiel, das sage ich jetzt nicht, was ich gucke. Das ist mir zu peinlich. Aber da geht er dann Computer spielen. Aber nein. Da hat er sich dann gesagt, nein, das ist... Also ich sag mal so, Vampire Diaries oder so würde er, glaube ich, nicht mitgucken. Aber solange es noch so ein bisschen mit Anspruch ist...
Ist er dabei.
Ist er schon dabei. Auch wenn es Romantik-Komödie ist.
Wirst du zu einem Seminar nach Deutschland kommen?
Ja, das auf jeden Fall. Also wir besuchen ja auf jeden Fall auch unsere Eltern noch und Oma und Opa und so weiter. Es war ja geplant für letztes Jahr, es war geplant für dieses Jahr, wir wissen es nicht. Also sobald Covid es zulässt, aktuell muss man sich ja extrem isolieren hier, wenn man aus dem Flugzeug steigt. Also man muss 3 Tage im Hotel bleiben und auf eigene Kosten natürlich. Und dann muss man sich noch 2 Wochen isolieren und so weiter. Und das ist halt einfach nicht machbar aktuell. Aber sobald das dann endlich mal durch ist, dann wird es auf jeden Fall wieder Seminare geben. Also ich war ja auch mal, dann mache ich es auch länger, also dass ich zum Beispiel 6 oder 8 Wochen in Deutschland bin und dann halt mehrmals Seminare gebe, weil ich bin ganz, ganz schrecklich mit meinem Jetlag. Ich brauche 1 Woche, bis ich wieder gerade ausgucken kann. Und deswegen brauche ich da auch immer ein bisschen Zeit zum Ankommen. Und ja, ich komme nach Deutschland. Und alle im Team Jagdfieber, ihr würdet es als erstes
wir bitten darum. Susanne, wir sind am Ende des Interviews angekommen. Wir haben das irgendwie in 1 Stunde gepresst jetzt. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter philosophieren. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War ein sehr schönes Gespräch mit dir. Dankeschön.
Ich hoffe, dass wir uns dann spätestens nächstes Jahr auch live sehen werden.
Ja, das wäre toll. Ich plane es auf jeden Fall. Wir werden irgendwie fliegen, aber wir wissen noch nicht wann.
Wir werden es sehen. Vielen Dank.
Gut, tschüss.
Auch dieses Interview hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Susanne und ich haben sehr, sehr viel gelacht. Ich hoffe, das ist auch bei euch angekommen. Informationen über Susanne und ihre Hundeschule findet ihr natürlich in den Shownotes. Der direkte Link zu Susanne ist www.hundeschule-jagdfieber.de und ihr Podcast heißt Dummy & Co. Ganz besonders freut mich, dass Susanne beim nächsten Hundekongress als Referentin dabei sein wird. Wer der nächste Gast auf meinem Podcast-Sofa ist, erfahrt ihr in den nächsten Tagen auf Instagram und Facebook. Sitz, Platz, Bleib ist ein Podcast des Deutschen Hundekongresses. Ihr findet uns auf www.deutscher-hundekongress.de oder auf Instagram und Facebook. Ich bin Nicole und freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Podcast-Gast und natürlich auf euch. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Sitz, Platz, Bleib. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.